Hallo. Schön mal wieder bei euch zu sein. Gefühlt sehr lange, ich weiß gar nicht, ich glaube im März war ich mal da. Ja, es ist schön einfach hier zu sein. Das ist ja immer wieder so ein kleines Nachhausekommen. Genau. Ja, war ein voller Sommer für uns, für euch wahrscheinlich auch, mit all den Herausforderungen, die im Leben so da sind und all das Schöne, was so da ist. Wir durften sehr viel Schönes erleben. Wir waren als Familie in Australien bei der Lea, haben die für 4 Wochen besucht. Ein großes Abenteuer, die lange Reise und ein ganz anderes Land, so eine ganz andere Kultur auch zu erleben. Ich fand schon allein beeindruckend, morgen aufzuwachen und die Vogelgeräusche zu hören, die so komplett anders sind als hier, weil es natürlich ganz andere Vögel sind. Amsel, Drossel, Fink und Star sind halt nicht ganz so präsent dort, sondern so ganz andere Vögel und Tiere und so weiter. Und das war richtig schön. Wir haben sehr viel Glück gehabt mit Wetter und Lea hatte Urlaub und hat uns ganz viel gezeigt. Wir sind umhergereist und in nah und fern uns Sachen angeschaut. Das war richtig toll. Bestimmt soll ich grüßen, ich weiß nicht, aber bestimmt soll ich von der Lea grüßen. Genau. Genau. Und am Sternpunkt und in den Arbeiten in der Kirche nebenan sind wir auch sehr dankbar, dass es immer wieder weitergeht. Wir haben tatsächlich jetzt mal ein Jahr, wo wir ganz viel Routine haben, wenig Aufregung, so die normalen Veranstaltungen, die man so auch macht, auch machen die Öffnungszeiten und was so alles ansteht. Nichts, was irgendwie an Krise da ist oder sonst irgendwie. Wir sind da sehr dankbar für, mal ganz viel Normalität zu haben. Nächstes Jahr wird es dann wieder aufregender. Die Kindertafel wird 15 Jahre alt, der Sternpunkt wird 10 Jahre alt. Das werden wir natürlich entsprechend feiern. Da sind wir gerade in den Vorbereitungen. Haben uns von euch inspirieren lassen, werden Judy Bailey einladen für den Abend, für einen Abend und sie wird spielen. Genau, hat schon zugesagt. Da sind wir auch sehr dankbar für und ja, wird einiges passieren in dem Jahr. So die nächsten Herausforderungen sind, so in 2-3 Wochen werden wir zum zweiten Mal eine 100-Minuten-Kirche machen, so heißt das, so haben wir es genannt. Das ist im Prinzip Chaoskirche oder Kirche Kunterbunt, je nachdem wie man das nennen möchte. So ein Konzept, wo man halt eine längere Zeit Kirche erlebt und das machen wir während der normalen Öffnungszeit, werden am Anfang am Tor stehen und werden den Leuten sagen, heute, wenn ihr heute auf den Sternpunkt kommt, ist das keine normale Öffnungszeit, sondern wir haben zu einem Thema ganz viel erarbeitet, Stationen erarbeitet und wenn ihr aufs Gelände kommt, dann geht bitte an die Station, erlebt dieses Thema, dieses Mal ist es sei mutig und stark, das werden wir so an verschiedenen Stationen aufarbeiten, dann wird es einen kleinen Gottesdienst geben und was zu essen. Das haben wir einmal schon gemacht und sehr gute Erfahrungen mitgemacht während einer Öffnungszeit, dass das gut gewesen ist und da könnt ihr dann wieder dran denken, dass da auch die Leute sich darauf einlassen. Das ist immer wieder auch bei uns viele Kulturen, viele Religionen, die auf den Sternpunkt kommen und wenn sie dann so ganz speziell in so eine Kirche hineintauchen, dass sie das auch annehmen können und dabei sein können und das als gut und wertvoll für sich erleben. Genau, ich habe mir gedacht, dass wir heute über Lazarus reden und zwar beziehungsweise Jesus und Lazarus und Jesus und wie er mit der Situation um Lazarus und seinen Tod umgeht. Das ist der Text aus Johannes 11. Ich lese ihn aus das Buch, eine Übersetzung, die da etwas flüssiger und etwas, ein bisschen flüssiger ist. Genau, Johannes 11 ab Vers 1. Ein Mann namens Lazarus war schwer krank. Er lebte in Bethanien, dem Dorf, in dem Maria und ihre Schwester Martha wohnten. Maria war diejenige, die Jesus den Herrn mit kostbarem Öl gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hatte. Ihr Bruder Lazarus war schwer erkrankt. Die beiden Schwestern schickten nun eine Nachricht zu Jesus. Meister, das sollst du wissen. Der, den du lieb hast, ist schwer krank. Als Jesus diese Nachricht erhielt, sagte er, diese Krankheit wird nicht zum Tode führen, sondern sie hat ein anderes Ziel. Sie soll Gottes Größe deutlich machen. Und gleichzeitig soll der Sohn Gottes durch sie in seiner Herrlichkeit hervortreten. Jesus war durch eine ganz besondere Freundschaft mit diesen drei Geschwistern verbunden, mit Martha und ihrer Schwester Maria und auch mit Lazarus. Als er die Nachricht erhalten hatte, dass Lazarus schwer krank war, blieb er noch weitere 2 Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Erst danach sagte er zu seinen Schülern, lasst uns wieder nach Judäa aufbrechen. Da sagten seine Nachfolger zu ihm, Lehrer, die Leute in Judäa wollten dich doch gerade erst steinigen und jetzt willst du schon wieder dorthin gehen? Da antwortete Jesus, es ist am Tag nicht 12 Stunden hell? Wenn jemand am Tag umherläuft, dann stolpert er nicht, weil er das Licht und dadurch die Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht herumläuft, dann stößt er sich, denn er trägt ja kein Licht in sich selbst. Nach dieser Aussage erklärte Jesus ihnen: Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen. Aber ich gehe jetzt hin, um wieder aus dem Schlaf aufzuwecken. Da sagten seine Schüler zu ihm: Meister, wenn er schläft, dann wird er doch ganz sicher wieder ganz gesund werden. Doch Jesus hatte davon gesprochen, dass Lazarus tot war. Seine Schüler hatten aber gemeint, dass er über den gewöhnlichen Schlaf gesprochen hatte. Da erklärte Jesus ihnen ganz deutlich: Lazarus ist inzwischen gestorben. Und ich freue mich darüber, dass ich nicht bei ihm war. Denn auf diese Weise wird euer Vertrauen gestärkt. Aber jetzt wollen wir zu ihm gehen. Da sagte Thomas, der den Beinamen Zwilling trug, zu den anderen Schülern von Jesus: Dann wollen auch wir mitgehen und zusammen mit Jesus sterben. Als Jesus dort ankam, stellte sich heraus, dass Lazarus schon 4 Tage lang im Grab lag. Der Ort Bethanien liegt nicht weit von Jerusalem, ungefähr 3 Kilometer. Viele Leute aus Judäa waren zu Maria und Martha gekommen, um ihnen ihr Beileid über den Tod ihres Bruders auszudrücken. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus: Herr, wenn du hier bei uns gewesen wärst, dann wäre mein Bruder bestimmt nicht gestorben. Aber selbst jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, egal, was du von ihm erbittest. Da sagte Jesus zu ihm: Dein Bruder wird wieder lebendig werden. Martha antwortete: Ich weiß, dass er wieder lebendig werden wird, bei der Auferstehung am Ende der Zeiten. Da sagte Jesus zu ihr: Ich selbst bin die Auferstehung und auch das Leben. Jeder Mensch, der mir sein Vertrauen schenkt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Und jeder, der im Vertrauen auf mich lebt, wird überhaupt nicht mehr sterben, bis in alle Ewigkeit. Glaubst du das? Da antwortete sie: Ja, Herr. Ich bin davon überzeugt, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in diese Welt hineinkommt. Nach diesen Worten lief sie fort und rief heimlich ihre Schwester Maria. Sie sagte: Der Meister ist jetzt hier und er lässt dich zu sich rufen. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf und lief zu Jesus hin. Der war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern befand sich noch immer an der Stelle, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Judäer, die mit Maria im Haus gewesen sind, um ihr Beileid auszudrücken, merkten, dass sie schnell aufgestanden und hinausgegangen war. Deshalb folgten sie ihr, weil sie dachten, dass sie auf dem Weg zum Grab war, um dort zu weinen. Als Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, ließ sie sich vor ihm auf die Füße niederfallen und sagte zu ihm: Herr, wenn du doch nur hier gewesen wärst, dann wäre mir der Bruder nicht weggestorben. Als Jesus sie so weinen sah und auch das Weinen der Leute, die mit ihr gekommen war, erfasste ihn Zorn und Schmerz. Er fragte: Wo habt ihr ihn beerdigt? Die Leute antworteten: Herr, komm hierhin und sieh selbst. Da weinte Jesus. Die Judäer, die dort waren, sagten: Seht doch, wie sehr er ihn lieb gehabt hat. Aber einige von ihnen stellten die Frage: Hätte dieser Mann, der sogar einen Blinden die Augen geöffnet hat, diesen Tod nicht verhindern können? Noch einmal wurde Jesus ganz erschüttert und lief zur Grabestätte. Weil es ein Höhlengrab war, lag ein großer Stein vor dem Eingang. Da sagte Jesus: Räumt den Stein weg. Da sagte Martha, die Schwester des Verstorbenen: Herr, der Leichnam stinkt sicher schon. Er ist doch schon seit 4 Tagen tot. Da antwortete Jesus ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du nur vertrauen könntest, dann würdest du Gottes große Herrlichkeit sehen? Da hoben sie den Grabstein weg. Jesus richtete seine Augen nach oben und sagte: Vater, ich sage dir Dank, weil du meine Bitten erhört hast. Ich weiß, dass dein Ohr mir immer zugewandt ist. Dennoch spreche ich das aus wegen der vielen Menschen, die sich hier befinden. Sie sollen begreifen, dass du es bist, der mich beauftragt und gesandt hat. Als Jesus das gesagt hat, rief er mit gewaltiger Stimme: Lazarus, komm heraus. Da kam der Verstorbene heraus. Er war von oben bis unten mit Tüchern umwickelt und sein Kopf war mit einem Schal umhüllt. Da sagte Jesus: Wickelt ihn los, damit er sich bewegen kann. Viele von den Judäern, die Maria besucht hatten, sahen das mit ihren eigenen Augen und kamen zum Glauben an Jesus. Ich glaube, ich sage es fast bei jeder Predigt, mich faszinieren immer diese Begegnungen, die Jesus mit so Menschen hat und wie er mit den Menschen umgeht in ihren ganz speziellen Situationen. Und auch hier ist ja wieder eine ganz spezielle Situation, keine Alltagssituation. Erstmal ist dort eine befreundete Familie von Jesus. Jesus kannte Maria, Martha und Lazarus und sie verband wirklich ein enges Band. Sie waren gute Freunde. Und Jesus musste aus Judäa fliehen. Vielleicht erinnert ihr euch an eine Predigt im März und auch davor. Jesus war immer wieder auf Konfrontation mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, mit den leitenden Juden gegangen, hatte immer wieder provoziert durch seine Aussagen und es führte immer wieder dazu, dass sie Steine aufnahmen, um ihn zu steinigen. Sie wollten Jesus loswerden. Sie waren empört und wirklich tief getroffen über seine Aussagen, weil er auch sie kritisierte. Er kritisierte sie als Leiter, er kritisierte sie in ihrem Glauben und so waren sie wirklich sauer auf ihn, wütend auf ihn, wollten ihn umbringen. Deswegen floh er aus Judäa, aus der Gegend auch, wo Maria, Martha und Lazarus lebten und er war ein Stück weg, also er war nicht direkt greifbar. Es war nicht so, dass er nach mal eben 10 Minuten zu Lazarus hätte gehen können und ihn mal eben hätte heilen können. Er war ein Stück weg. Und jetzt bekommt er diese Nachricht, dein guter Freund Lazarus liegt im Sterben und trotzdem bricht er nicht sofort auf. Er hat keine Eile, er bleibt erstmal noch an dem Ort, an dem er ist, wird wahrscheinlich auch dort vielleicht Wunder getan haben oder gelehrt haben oder einfach sich nur ausgeruht haben, Zeit mit seinen Jüngern gehabt haben. So ganz genau wird es uns nicht berichten, aber dann nach 2 Tagen sagt er, okay, jetzt lass uns mal losgehen. Die Jünger, wie es im Text steht, sind überhaupt gar nicht begeistert, denn sie wissen ganz genau, gehen wir zurück, laufen wir wieder in die Hände derer, die uns eigentlich umbringen wollen. Wir begeben uns in Lebensgefahr. Das ist kein leichter Gang, das ist ein Gang, der uns wirklich in Lebensgefahr bringen wird. Und sie diskutieren hin und her und sie ziehen los, kommen dann zu der Familie, Lazarus ist tot. Und es sind beeindruckende Worte, die hier immer wieder auch fallen, beeindruckende Dialoge. Jesus spricht von Glauben. Glaubst du, dass ich das kann? Glaubst du, dass es eine Auferstehung von den Toten geben wird? Glaubst du, dass ich die Auferstehung und das Leben bin? Und selbst diese Worte, komm und sieh, finde ich beeindruckend. Und so sind es einige Gedanken, die mir wichtig geworden sind an diesem Text und die würde ich gerne mit euch teilen. Einer der ersten Gedanken, die mir wichtig geworden sind, ist, Gott überrascht uns, wie er handelt. Gott überrascht immer wieder, er handelt immer wieder so anders. Gerade in diesem Text handelt er komplett anders, als die Leute es von ihm erwartet haben. Ja, als die Frauen ihn bitten zu kommen, also als Maria und Martha sagen, komm schnell, Lazarus liegt im Sterben, geht er nicht los, er bleibt. Als die Jünger sagen, geh nicht, lass uns lieber hier bleiben, setzt er sich in Bewegung und geht los. Er spricht vom Schlaf, meint aber den Tod. Das ist immer wieder konfus, so ein bisschen, wenigstens für den Hörer. Irgendwie passt es nicht in das, was die Leute gerade erwartet hätten, was wir vielleicht auch erwartet hätten. Die Erwartung war sicherlich, wenn er hört, dass sein guter Freund im Sterben liegt, dass er, der Wunder tun kann, der es bewiesen hat, dass, wie es die Leute auch, die Judäer, die da bei Maria und Martha zum Trauern gewesen sind, gesagt haben, er war doch derjenige, durch den Blinde sehen können, ja, durch den Lahme gehen können, der Wunder getan hat. Er ist doch derjenige, der, wenn es einer könnte, wenn einer diesen Tod hätte verhindern können, dann hätte es doch Jesus sein können. Warum hat er sich nicht sofort auf den Weg gemacht? Alle hätten es erwartet, er tut es nicht. Seine Jünger bitten ihn, lass uns lieber nicht gehen, das ist Lebensgefahr. Und dann sagt er doch, jetzt ziehen wir mal los, jetzt ist es Zeit zu gehen. Jesus handelt immer wieder anders, als wir das vielleicht erwarten würden. Und das ist echt eine Herausforderung. Das ist echt etwas, was uns auch in Glaubenskrisen stürzen kann. Wenn Gott so anders handelt, als wir es erwarten würden. Hätten wir nicht gerne alle irgendwie einen vorhersehbaren Gott? Einen Gott, den wir einschätzen können, wo wir wissen würden, wie er handelt, wenn wir handeln, wie man ihn so ein bisschen vielleicht auch manipulieren könnte. Ja, wie wir vielleicht auch so kleine Manipulationen in unserem Alltag, in unserem Familienleben haben, wenn man ganz genau weiß, wenn man einen gut gelaunten Papa braucht, dann muss man das und das machen und dann ist der Papa gut gelaunt und dann kann man vielleicht mit dem Wunsch um irgendwas Teures zu ihm kommen und dann ist er vielleicht gnädig gestimmt und kauft das auch. Man hat so diese kleinen Wege, wie wir uns gegenseitig in unseren Beziehungen irgendwie einschätzen können, wie man jemanden so ein bisschen manipulieren kann, damit das gemeinschaftliche Leben auch irgendwie gut ausgeht. Und gerne hätten wir doch so einen Gott, oder? Der so ein bisschen vorhersehbar ist. Wo man ganz genau weiß, wenn ich diese Woche durchbete, dann ist er mir gut gelaunt und dann wird er mir auch dieses eine Gebet vielleicht erhören. Und wenn ich jetzt schon den zweiten Monat wirklich jeden Sonntag im Gottesdienst gewesen bin, dann wird er mir doch diesen einen Wunsch nicht ausschlagen können, weil ich habe doch im Vorfeld so ein bisschen was gegeben, also wird doch Gott auch so reagieren können, wie ich es erwartet habe. Gerne hätten wir doch so einen Gott, wo wir ausrechnen können, wenn wir dann mal ein Wunder brauchen, dann muss ich nur das und das und diesen Schalter drücken und dann wird Gott auch irgendwie handeln. Aber leider ist Gott so überhaupt gar nicht. Gott ist der Souveräne, der in seinem Handeln völlig in sich ruht und nur mit sich selbst, ja, nur sich selbst vor sich selbst rechtfertigen muss. Der weder uns noch irgendjemand sonst eine Rechtfertigung für sein Handeln, warum er wann und wie handelt, geben muss. Er ist der große Gott, über ihn ist nichts mehr. Er handelt so, wie er es möchte. Und das ist manchmal echt schwer für uns auszuhalten, weil wir es nicht verstehen können, warum er an der Stelle ein Wunder tut, aber an der anderen Stelle nicht. Warum er die Person heilt, die Person nicht. Warum der einen Parkplatz findet, wenn er darum bittet, und der andere in dritter Reihe parken muss. Wir verstehen es nicht. Wir können es nicht vorhersagen. Gott tut Wunder. Wir glauben es. Wir bezeugen es. Wir beten es im Glaubensbekenntnis. Wir singen es in Liedern. Wir glauben es. Ich glaube es auch. Gott tut Wunder. Aber ich muss damit leben, dass Gott anders handelt, als ich das manchmal erwarten würde. Und macht es schwer. Das kann in Glaubenskrisen stürzen. Das kann das Leben schwer machen. Aber eins dürfen wir trotzdem in allen immer wissen, dass Gott immer, egal wie er handelt, dass Gott immer Liebe bleibt. Das ist sein Grundwesen, das ist Gott, er ist Liebe. Und wenn er an der einen Stelle handelt und an der anderen Stelle nicht, liegt das nicht daran, dass irgendwie nicht genug Leistung an der einen Stelle gebracht worden ist, die anderen aber sehr wohl, dass die einen den richtigen Schalter gefunden haben und die anderen haben es nicht gefunden. Die einen haben gut manipuliert und die anderen nicht. Daran liegt es überhaupt nicht. Es liegt an dem Gott, der Liebe ist, selbst. Es liegt nicht an uns. Er handelt nicht vorhersehbar. Wunder bleiben Wunder, weil sie nicht herbeigeführt werden können, weil Gott sie tut, weil sein Licht in das Dunkel hineinscheint. Aber trotzdem bleibt er Liebe, er bleibt uns zugewandt. Er bleibt auch in den Schweren da, selbst in der Glaubenskrise bleibt er da. Selbst in dem, wo wir es nicht verstehen können, will er da sein, trösten, Frieden schenken. Wir dürfen uns auch in den schlimmen Zeiten auf ihn werfen, bei ihm Schutz suchen. Auch wenn nicht immer alles gut wird, auch wenn sich nicht immer alles auflöst, dürfen wir bei ihm bleiben, sollten wir bei ihm bleiben, weil in ihm Ruhe und Frieden ist. Und weil wir glauben können, das, was wir im Glaubensbekenntnis gerade gesungen haben, er wird sein Reich aufbauen. Einmal wird es alles zum Ende kommen. Auch wenn wir es heute noch nicht real haben, so wird es einmal kommen. Diese Hoffnung dürfen wir haben und auf die können wir uns werfen. Auch wenn er nicht vorhersehbar für uns ist. Es ist ein Text, der im Prinzip viel von Dunkelheit spricht. Also der Tod als Dunkelheit. Der Schlaf, wo es dunkel ist, die Situation, in der sich die Jünger im Prinzip befunden haben, die Angst, die sie hatten, ist ja im Prinzip auch Dunkelheit. Die Angst vor dem Tod, gehen wir zurück nach Judäa, sind dort die Pharisäer, sie werden uns umbringen wollen. Die Angst ist Dunkelheit. Die Trauer von Maria und Martha über den verlorenen Bruder ist Dunkelheit. Und wir haben diese Dunkelheit um uns herum. Wir leben in Dunkelheit. aber wir haben das Licht der Welt in Jesus Christus. Wir scheinen nicht aus uns selbst, das ist ja spannend, wie das, also es ist ja tatsächlich eine Zeit, wo die Straßenlaterne noch nicht so erfunden worden ist. Also Lichtverschmutzung gab es damals noch nicht. Große Städte, die selbst in der Dunkelheit das taghell gemacht haben, gab es nicht. Wenn es dunkel war, war es dunkel. Und wenn man zu Fuß einen Weg gegangen ist, die waren ja, selbst die römischen großen Straßen waren nicht wirklich glatt. Also da war die DDR-Straße, Kopfsteinpflaster, war noch wirklich Luxus dagegen. Ja, das ist ziemlich grob gesetzte Steine gewesen, grobe Straßen. Wenn man im Dunkeln gegangen ist, die Wahrscheinlichkeit zu stolpern und sich zu stoßen, sich ein Zeh zu brechen oder sonst irgendwas, war recht groß. Ja, und Jesus sagt das ja sehr bildlich. Wenn wir im Dunkeln gehen, wir haben das Licht nicht in uns. Der Mensch hat es sich nicht in sich. Ja, der Mensch leuchtet nicht aus sich selbst heraus. Er ist nicht phosphorierend oder sonst irgendwas. Wenn dunkel ist, ist dunkel. Und im Tag ist es hell. Und er ist das Licht der Welt. Da, wo Jesus ist, wird es hell. Er ist das Licht, das in die Dunkelheit dieser Welt hineinstrahlt. Er ist das Licht, das in das Dunkel unseres Daseins hineinkommt und es erhellen möchte. Da, wo er ist, ist Licht. Da, wo Jesus ist, ist Licht. Da wird es hell. Das ist die gute Botschaft, die wir auch in unseren Zweifeln, warum Gott nicht so handelt, wie er handelt, hineinbringen können. Wo Jesus ist, da ist es Licht. Bleib an Jesus dran. Das ist die gute Botschaft, die wir den Menschen um uns herum sagen können, in deiner schlimmen Situation, in der du lebst. Da möchte Jesus hineinkommen. Er möchte es ausleuchten. Er möchte es gut machen. Er möchte dir nahe sein. Er möchte dir Kraft geben für den Alltag, für die Situation, in der du stehst, für die Krise, in der du bist. Er möchte dir nahe sein, Kraft geben. Er möchte bei dir sein. Und vielleicht tut er sogar ein Wunder. Vielleicht geschieht es sogar, dass er wundersam in dein Dunkel hineingreift, es komplett ausleuchtet, Schweres wegnimmt und du erlebst, wie du vielleicht frei wirst, wie du ein neues Leben ganz neu empfindest, neue Weite empfindest, weil Last von dir genommen worden ist. Er ist das Licht der Welt. Er ist das Licht der Welt für dein Dunkel. Er ist das Licht der Welt für das Dunkle deiner Nachbarn. Und wer empfindet es nicht, dieses Dunkle? Wir müssen noch nicht mal die Nachrichten anmachen, um Dunkelheit zu spüren. Wir können in die Nachbarschaften, in die Wohnungen unserer Nachbarn schauen und wir wissen, dass dort Dunkelheit ist. So viel schlimme Dinge, die anderen Menschen widerfahren. Und wir tragen das Licht. Das Licht, das auch selbst das Dunkle dieser Menschen erhellen kann. Nicht, weil wir selbst das Licht sind, sondern weil Christus in uns ist. Und wir dadurch, dass wir für die Menschen da sind, schon ihr Leben heller machen können. Tja, wir haben schon seit vielen Jahren haben wir ein paar Jungs bei uns auf dem Sternpunkt, die zur Öffnungszeit kommen. Es ist eine Familie, die jetzt tatsächlich auch sogar noch richtig nah an den Sternpunkt herangezogen ist. Sie haben erst eine Wohnung gehabt in der Nachbarschaft und wohnen jetzt wirklich in der direkten Nachbarschaft. Also über die Straße ist deren Wohnung. Was die Familie vielleicht nicht so richtig wahrnimmt, was die Mutter nicht so richtig wahrnimmt, wenn das Fenster auf ist, hört man alles aus der Wohnung. Und die Grundlautstärke ist Schreien. Die Mutter, vor allen Dingen die Mutter, brüllt die ganze Zeit die Kinder an. Und jetzt dadurch, dass sie so nah wohnen, hören wir es. Die Kinder haben alle einen Förderbedarf. Der Vater ist morgens 2 Stunden damit beschäftigt, die Kinder in die unterschiedlichen Schulen zu bringen, an der sie sind, in ganz Wuppertal. Als dann mal sein Auto kaputt gegangen ist, hat er das dann mit dem Bus und Bahn machen müssen. Da waren es locker 4 Stunden, wo er unterwegs war, um die Kinder alle an die einzelnen Schulen zu bringen. Der Älteste ist jetzt immer wieder mit dem Jüngsten da. Ich bin ja kein Arzt, aber der Jüngste geht über Tische und Bänke, also jetzt am Sternpunkt sind wenig Tische und Bänke, aber über den Spielplatz, er macht so ein bisschen, was er will. Und immer wenn der Große ihn bremsen will und ihn anpackt, rastet er völlig aus. Jede Berührung ist wie Dynamit. Und der Große macht es noch gut. Was für eine Verantwortung er trägt für den Jüngsten, also für den Kleinsten. Ja? Er macht es wirklich gut, mit viel Geduld. Und wenn es dann Feierabend ist und alle runtergehen und der Kleine nicht will, lassen wir echt viel Zeit. Also dann drängen wir nicht jetzt bitte runter, wir wollen nach Hause gehen, sondern er soll sich die Zeit nehmen, die er dann braucht, um den Kleinen runterzukriegen. Und er macht es gut. Aber wenn ich dann überlege, jetzt gehen die von dem Gelände runter und ich weiß ganz genau, wo gehen sie hin? In die Wohnung gegenüber, wo nur Geschrei ist. Das ist Dunkelheit. Dunkelheit für die Kinder. Und ich kann nicht dahin gehen und die Mutter erziehen. Wenn ich dir sage, hör auf zu schreien, denke ich zuerst an mich, wo ich mit meinen Kindern laut werde. Da bin ich ja auch nicht vorgefeit. Und zum anderen, sie hat keine anderen Werkzeuge in ihrem Werkzeugkasten des Lebens. Ich werde sie nicht verändern können. Das, was ich kann, ist, für diese Jungs da zu sein, ihnen den Raum zu geben, während der Sternpunktöffnungszeit zu toben, zu spielen, wie sie es können, ohne dass sie andere und sich verletzen. Ihnen wenigstens in der Öffnungszeit ein wenig Licht zu bieten, weil wo sie hingehen werden, ist es wieder dunkel. Aber das ist die Herausforderung, in der wir stehen. Wir haben dieses Licht der Welt in uns. Und wir können anderen Menschen Licht sein, wenigstens für einen Moment, weil wir ihre Grundsituation wahrscheinlich nicht komplett verändern werden. Aber sie dürfen Licht erleben, wenn sie bei uns sind, wenn sie vielleicht in die Gottesdienste kommen, wenn sie vielleicht in den Kindergottesdienst kommen, wenn sie vielleicht zum Kaffee trinken oder sonst irgendwas kommen, wo sie einen Moment Licht erleben, einen Moment heraustreten und diesen Gott, der Licht ist, in ihrem Leben erfahren, ihn ein Stück kennenlernen, vielleicht sogar ein Stück dieses Lichts mit sich nach Hause nehmen, weil Hoffnung in ihrem Leben entfacht ist, weil etwas nachwirkt, weil etwas verändert. Wenn einer diese Mutter verändern kann, dann ist es Gott. Ich nicht. Weil er eine Grunderneuerung braucht, weil es da wirklich eine Bekehrung braucht, eine 180-Grad-Wendung und straight zu Jesus hin. Aber auf dem Weg wird es keine Veränderung geben. Aber wir können Licht für die Menschen sein, wenigstens für den Moment, in der Hoffnung, dass das Licht dann mit ihnen geht. Mit ihnen geht in die Wohnungen, in die Trauer, in die Hoffnungslosigkeit, in die Einsamkeit, in die Gewalt, dass das Licht mitgeht und nachwirkt und größer wird und Leben verändert. Die Kinder sprachen, dass es heute vielleicht andere Wunder sind. Ich glaube, die Kraft der Wunder ist dieselbe. Die Kraft der Wunder ist damals bei Jesus, jemanden von Tod zum Leben zu erwecken, die Kraft der Wunder ist dieselbe. Aber wahrscheinlich brauchen wir heute tatsächlich andere Wunder. Wir brauchen Wunder, wo Herzen verändert werden, damit eine Generation an Kindern heranwächst, die geschützt ist vor Gewalt, vor Einsamkeit, vor Verwahrlosung, vor allem Möglichen. Wir brauchen Wunder, wo Einsamkeit durchbrochen wird, wo Konflikte durchbrochen werden, wo Menschen miteinander versöhnt werden. Solche Wunder brauchen wir heute mehr denn je, weil irgendwie ist das ganz stark angegriffen, habe ich den Eindruck. Wir brauchen diese Kraft, dieses Licht Gottes, das in das Dunkel hineingeht. Aber dafür braucht es auch uns, denn das Licht ist uns gegeben in dem Heiligen Geist. Lasst uns das Licht hineintragen in eine dunkle Welt. Eine Welt voller Dunkelheit. Und ihr kennt die Geschichten. Ich glaube, dass jeder von euch aufstehen könnte und Geschichten von Dunkelheit erzählen könnte, die er wahrnimmt in seinem Umfeld. Es braucht nicht viel, um Licht zu sein. Vielleicht ist es nur eine nette Karte, die man in den Briefkasten steckt. Vielleicht ist es eine Einladung zum Kaffee. Das nette Wort zwischendurch, das Gespräch. Um Licht zu sein in dieser Welt. Es ist gar nicht so schwer, wie wir manchmal glauben. Denn das Licht geht mit uns. Es ist ein Ehepaar, das in Ostdeutschland, ich weiß gar nicht mal in welcher Stadt, machen sie Gemeindegründungsarbeit. Die waren in einem Podcast, wo sie interviewt und sie praktizieren das evangelistische Grüßen. Das finde ich super, weil ich habe das unbewusst auch gemacht. Ich grüße jeden, der mir, wenn ich unterwegs bin, der mir in die Augen guckt. Wirklich jedem. Also wenn jemand so runtergeht und an mir vorbeigeht, dann habe ich wenig Chance, ihn zu grüßen. Aber wie immer, wenn Augenkontakt ist, grüße ich. Das ist mir so anerzogen worden. Aber das verändert etwas. Wenn ich Menschen... Ich habe eine Gruppe von russlanddeutschen Männern, die sitzen immer wie so Jugendliche an der Bushaltestelle. Wahrscheinlich haben sie auch einen Flachmann irgendwo, einen Wodka irgendwo mit sich dabei. Die sitzen immer an der Bushaltestelle, die quatschen, die sind alle so über 70 wahrscheinlich, und quatschen. Die winken vom Weiten, wenn ich komme, und grüßen, weil ich sie immer wieder grüße. Es verändert das Miteinander. Es ist allein das evangelistisches Grüßen, kann schon Licht sein, was das Miteinander verändert. Vielleicht ein letzter Gedanke. Ich habe, glaube ich, noch 7, aber wir machen mal noch den dritten und lassen es dann gut sein für heute. Die Sandra hat mich schon für nächsten Sonntag angefragt. Ich glaube, da fehlt noch jemand, aber leider kann ich nicht. Ich predige über uns. Aber vielleicht mache ich ein andermal weiter dann. sowohl Martha als auch Maria sagen beide diese herzzerreißenden Wörter. Jesus, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und es ist ja die Wahrheit. Sie wissen es, Jesus kann Wunder tun. Wärst du doch hier gewesen? Mein Bruder wäre mir nicht genommen worden. Wärst du hier gewesen, Jesus? Und das Gute daran ist, Jesus zerbricht nicht an diesen Worten. Sie sprechen das aus, was in ihrem Herzen ist, und Jesus bleibt immer noch der Sohn Gottes. Sie sprechen, da schwingt ja Frust mit, da schwingt Trauer mit, da Unverständnis schwingt damit. Warum? Wir haben dich doch zeitig gerufen, warum bist du nicht gekommen? Wärst du hier gewesen? Lazarus wäre nicht gestorben. Warum, Jesus? Wo warst du? Und Jesus bleibt immer noch der Sohn Gottes. Es stößt ihm nicht von seinem Sockel. Wir dürfen mit unserer Wut, mit unserer Zweifel, mit unserer Trauer, mit unserem Unverständnis, mit all dem, was wir nicht verstehen, weil Gott nicht so gehandelt hat, wie wir es gemeint hatten, er hätte handeln müssen. Wenn genau das eintritt, dürfen wir mit all dem zu Gott kommen und dürfen es ihm ehrlich aussprechen. Wir dürfen mehr David sein und weniger deutsch verklemmt. David hat 1:1 in seinem Psalm rausgehauen, was ihn in seinem Herzen bewegt hat. Er hat Gott zugeballert mit seinen Emotionen. Wie es ihm ging, hat er in Lieder verpackt. Jetzt kann nicht jeder von uns Lieder schreiben, um das zu verpacken, aber wir können ehrlich sein vor Gott. Wir können es in Gebete formulieren, so wie es Gott uns gegeben hat. Mit den Worten, die uns zu uns stehen und zu uns passen, dürfen wir Gott all unsere Emotionen sagen. Wir dürfen ihm unsere Freude, unsere Siege bringen, wir dürfen mit ihm feiern, aber wir dürfen ihm auch all unsere Zweifel bringen, unseren Frust, unser Unverständnis, unsere Trauer, all das, was uns bewegt, all das, was wir in uns tragen, dürfen wir sagen. Es stößt ihn nicht vom Sockel. Er bleibt König, er bleibt Gott dieser Welt. Es verändert das Dasein Gottes in keinster Weise. Im Gegenteil, er versteht, er hört. Und ich glaube, er freut sich darüber, wenn wir ehrlich mit ihm sind. Warum sollten wir vor Gott eine Fassade der Frömmigkeit, des Glaubens und der Zuversicht aufbauen, wo er doch viel tiefer gucken kann? Er ist der Sohn Gottes. Er weiß doch, was in unserem Herzen ist. Warum sollten wir glauben, wir können eine Fassade um unser Herz aufbauen und Gott trügen? Ach, sind wir nicht stark? Sind wir nicht glaubend? Selbst diese Krise wirft mich nicht um. Ich bleibe an Jesus dran. Ich bleibe da dran. Er sieht in uns, er sieht unseren Zweifel und er kann mit dem Zweifel leben. Er kann mit dem Zweifel umgehen. Und wenn wir ihn in unseren Zweifel, in unsere Trauer, in all das, was uns bewegt, hineinladen, dann können wir erleben, dass daraus etwas Gutes erwächst. Dass wir nicht in dem Zweifel, in der Trauer stehen bleiben müssen, sondern dass er Trauer mit Frieden ausfüllen kann, dass er Zweifel mit Zuversicht ausfüllen kann. Dass er, wenn er da ist, dass wir in ihm ruhen dürfen, dass wir zur Ruhe kommen können und erleben, wie er uns verändert, wie sein Geist uns verändert. Wie vielleicht nicht dasselbe herauskommt, wie wir vorher waren, wie wir vielleicht als veränderte Menschen hervorgehen, durch eine tiefe Krise hindurch, werden wir anders am Ende sein. Wir werden gewachsen sein, wir werden vielleicht gestärkt sein, wir werden vielleicht Dinge, die wir geglaubt haben, nicht mehr so glauben, aber andere Fundamente gefunden haben und immer noch tief in Jesus gegründet sein. Aber wir dürfen es bringen. Wir dürfen, wie Maria und Martha sagen, wärst du doch hier gewesen. Wärst du doch hier gewesen. Wir dürfen es vor ihm zum Ausdruck bringen. Wenn wir das glauben, was wir gesungen haben, wenn das nicht nur Worte sind, dieses Glaubensbekenntnis, dann dürfen wir wissen, dass er Gott bleibt und dass Gott in unserem Leben uns verändern wird. Dass es nicht immer alles leicht wird, dass es manchmal wirklich tiefe Täler, Psalm 23, ja, dass wir durch tiefe Täler gehen werden, durch dunkle Täler gehen werden, aber dass er auch wieder eine saftige Höhe für uns finden wird, wo wir lagern können, wo er uns einen Tisch bereitet im Angesicht unserer Feinde. Das gehört beides irgendwie zu einem Leben mit Jesus dazu. Und wir müssen nicht die tiefen Täler vor Jesus verschweigen und nur an dem reich gedeckten Tisch feiern. Wir dürfen alles vor ihm bringen, jeden Kampf mit ihm durchleben, bei ihm bleiben und ehrlich sein. Und ich wünsche mir Gemeinde in Heiligenhaus, die das zulässt. Dass wenn wir gleich nach dem Gottesdienst und vielleicht zueinander drehen, an den Tischen sitzen, dass da Raum ist, das müsst ihr jetzt heute nicht, euch nicht gezwungen fühlen, überhaupt nicht, ja, aber dass da, dass wenigstens die Atmosphäre, der Raum da ist, ich könnte das sagen, aussprechen, was mich gerade bewegt, dass diese Freiheit da ist, dass wir Gemeinde sind, wo uns die Krise des Anderen nicht verunsichert, sondern die Krise des Anderen uns zueinander führt, weil wir genau wissen, ich habe schon dieselben Krisen durchlebt oder andere Krisen, aber auch Krisen. Ich bin durch tiefe Täler gegangen und deswegen können wir hier als Gemeinschaft sitzen, die durch Täler gegangen ist, aber die nächste saftige Höhe vor Augen hat, weil Gott Zukunft zeigt, weil Gott Hoffnung gibt. Aber dass wir diese Atmosphäre der Freiheit haben. Ich darf sein, wie ich bin. Ich darf sagen, was mich bewegt. Damit derjenige, der die Krise erlebt, Stärkung und Hoffnung und Zuversicht und Zukunft erfährt, die Gott geben kann, die er zusagt, ich gebe Zukunft. Das wünsche ich mir für Heilinghaus und ich glaube, beim nächsten Mal habe ich dann schon die nächste Predigt parat und mache die anderen Punkte dann noch weiter. Amen.